The Pioneer Briefing, der Podcast.
Guten Morgen, ich bin Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Freitag, der 14. März.
Lassen Sie mich, meine Damen und Herren, schließlich ein Wort des Dankes an die Fraktion von Bündnis 90 Die Grünen richten. Ja, so, ich weiß nicht, was das an Zwischenrufen auslöst bei Ihnen.
Friedrich Merz hat sein Herz für die Grünen entdeckt. Eine emotionale Zeitenwende vollzieht sich, so live zu sehen im Berliner Reichstag vor einem Parlament, das eigentlich schon abgewählt ist.
Wir haben mit den Grünen in den letzten 10 Tagen, 11 Tagen mit den beiden Fraktionsvorsitzenden außerordentlich gute, sehr vertrauensvolle Gespräche geführt.
Dabei hatte der Mann, der gerne CDU-Bundeskanzler werden will, den Grünen im Wahlkampf alles Mögliche um die Ohren gehauen. Vor allem auch finanzpolitische Unvernunft und einen Hang zum Schuldenmachen. Jetzt, wo Merz plötzlich selbst die Schuldenbremse lockern will, für die Verteidigung die Schuldenbremse teilweise umgehen will und 500 Milliarden Euro Sondervermögen, also auch auf Pump, für die Infrastruktur ausgeben will, jetzt entdeckt er seine Sympathie für die Grünen. Gezwungenermaßen. Es geht sogar so weit, dass der CDU-Chef den Klimaschutz wiederentdeckt. Das Thema war im Wahlkampf nur eine Randnotiz. Absurd. Merz verkauft es jetzt als Geschenk an die Grünen.
Meine Damen und Herren, wir haben den Vorschlag um ein Sondervermögen ergänzt. Nicht nur für die Investitionen für Infrastruktur, sondern auch für Investitionen in den Klimaschutz. Ja, meine Damen und Herren, wir nehmen, anders als offensichtlich die AfD, diese Herausforderung unseres Klimaschutzes oder der Aufgabe Klimaschutz außerordentlich ernst.
Der Move ist klar. Merz braucht die Grünen jetzt, damit die GroKo steht. Für die genannten Schuldenprojekte braucht es eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag, weil das Grundgesetz geändert werden muss. Die gibt es im neuen Bundestag nicht. Darum muss der alte Bundestag inklusive der Grünen noch schnell herhalten. Man kann das Pragmatismus nennen, man kann es auch undemokratisch nennen, denn dass die allerwichtigste Entscheidung eines Parlaments noch durchgedrückt wird, wenn es schon abgewählt ist, das ist kurios. Die Grünen lassen sich diese erbetene Hilfe für die GroKo offensichtlich teuer abkaufen. Man sieht die Pläne von Merz sehr kritisch. Die Co-Fraktionschefin der Grünen, Katharina Dröge, hielt Merz im Bundestag vor, dass er im Wahlkampf gegen eine Reform der Schuldenbremse gewettert hatte und jetzt nach der Wahl aber genau das will, eine Lockerung der Schuldenbremse.
Wir müssen erkennen, und die Bürgerinnen und Bürger müssen erkennen, dass das ihr Politikprinzip ist. Nicht immer ehrlich zu sein, nicht immer zu sagen, was sie planen. Und wenn Sie sich jetzt fragen, warum die Gespräche zwischen uns und Ihnen gerade so laufen, wie sie laufen, dann sagen wir Ihnen, weil wir uns nicht auf Ihr Wort verlassen, sondern weil wir nur über das entscheiden werden, was im Grundgesetz steht an der Stelle. Wir prüfen den Gesetzestext an jeder Stelle.
Merz muss mit den Grünen also so reden in den nächsten Tagen, als wären sie Teil einer künftigen Koalition. Sollten sie tatsächlich nächste Woche im Bundestag gegen die Änderung des Grundgesetzes stimmen, dann sieht es schlecht aus für die Union und SPD. Es wäre ein Patt. Ein Patt der politischen Mitte, bei dem keiner der Beteiligten gut aussieht. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Deutsche Bank-Chef Christian Sewing spricht mit Gabor Steingart an Bord der Pioneer 2 über die Herausforderungen unserer Zeit.
Wenn es nur bei diesem Schuldenpaket bleibt, dann haben wir nichts erreicht, bis auf mehr Schulden für die nächsten Generationen.
Außerdem, Donald Trump droht der EU mit 200% Alkoholzoll. Börsenreporterin Anne Schwedt erklärt die Details. Armin Laschet spricht über sein optisches Double im Bundestag. Und wir schauen zur ISS, wo es mal wieder länger dauert. Aktuell ist es schwer, Optimist zu bleiben. Deutschlands Wirtschaft stagniert. Es herrscht auch Skepsis angesichts der geplanten Schuldenorgie der Regierung. Der Handelskrieg mit den USA schlägt auf das Gemüt. Wie muss sich Deutschland unter einer neuen Regierung neu aufstellen? The Pioneer-Herausgeber Gabor Steingart hat dazu mit Christian Sewing gesprochen. Er ist seit bald 7 Jahren CEO der Deutschen Bank. Er war live an Bord der Pioneer 2 vor Publikum. Als mächtigster Banker Deutschlands hat Christian Sewing seine Sicht auf die wirtschaftlichen und politischen Herausforderungen erklärt. Das gesamte Gespräch gibt es bereits jetzt in unserer App und auf thepioneer.de. Auszüge hören wir jetzt.
Einen schönen guten Abend, Christian Sewing.
Guten Abend, Herr Steingart.
Angenommen, ich würde Ihnen jetzt 100.000 Euro schenken und hier auf den Tisch legen. Würden Sie die noch heute Nacht an der Wall Street oder morgen früh in Frankfurt investieren?
Nee, also ich würde wahrscheinlich erstmal eine Sondertilgung auf meine Baufinanzierung machen. Das ist immer ganz gut, wenn man in diesen bewegten Zeiten den Leverage etwas runterfährt. Hinsichtlich Anlage kommt es immer auf Ihre persönliche Situation an, Herr Steingart. Und ich glaube, in diesen Zeiten, wo wir eine enorme Volatilität an den Kapitalmärkten haben, müssen Sie bei jeder Anlage, die Sie jetzt tätigen, sicherlich etwas langfristiger denken und nicht überrascht sein, wenn vielleicht morgen etwas in eine Richtung geht, mit der Sie nicht gerechnet haben. Von daher, wenn Sie das machen, ist absolut in Ordnung, dann nur ein bisschen streuen und eine langfristige Absicht zu haben, dann liegen Sie da nicht falsch.
Und gute Nerven braucht man auch, denn die Börse, insbesondere in den USA, ist derzeit volatiles und harmloses Wort, aber Achterbahn würde ich sagen, oder?
Ja, aber auch das muss man natürlich im Zusammenhang sehen.
Im Zusammenhang mit Trump vor allem, oder?
Im Zusammenhang mit Trump, aber wenn man jetzt mal über die letzten, ich habe mir das heute nochmal gerade angesehen, auch die Börse in den USA ist in den letzten 12 Monaten nochmal enorm gegangen, natürlich insbesondere auch aufgrund der Technologiewerte. Wir sehen jetzt in den letzten 6-7 Wochen seit der neuen Administration eine Korrektur, übrigens ganz entscheidend, dass diese Korrektur genau anders aussieht in Europa, auch beim DAX. Aber man sollte jetzt das auch nicht sozusagen übertreiben. Wir haben, glaube ich, einen Rücksetzer von 7 oder 8% bei einem echten hohen wirtschaftlichen Einbruch. Dann haben Sie auch mal Rücksetzer von deutlich über 10%. Von daher, das sind die Volatilitäten, mit denen müssen Sie schon etwas rechnen. Und aufgrund der doch fast täglichen Neuigkeiten, geopolitisch, aber auch wirtschaftlich und gerade bei den Zöllen, ist das jetzt etwas verstärkt. Und ich glaube auch, dass wir mit diesen Volatilitäten in den nächsten Wochen noch zu rechnen haben.
CNN berichtet, wir schauen vielleicht mal ganz kurz, was da los ist in den USA, berichtet wie von der Intensivstation, wenn über die Kapitalmärkte berichtet wird in diesen Tagen. Film ab.
This is CNN Breaking News.
And we're following the breaking news. President Trump saying he is now doubling the tariffs on Canadian aluminum and steel as markets reel for a second day in a row. The Dow Jones down now. It's all fueled by the enormous uncertainty over the president's trade war.
Der Trade War, Herr Sewing, was ist davon zu halten? Wie groß ist das? Neben, ich sag mal, Dippern an der Börse, Sie sagen Gelassenheit, aber da, wir wissen ja nicht, an welcher Stelle dieses Films wir uns hier befinden, ob das der Beginn von was Größerem ist. Was erwarten Sie da?
Diese strukturellen Änderungen, die wir jetzt sehen, auch hinsichtlich der Zolldiskussion und der Tariff-Diskussion, kann schon dazu führen, dass wir eine Verschiebung der wirtschaftlichen Gewichte haben, die enorm ist. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir auch gerade in Europa darauf reagieren, indem wir einfach sagen, wir müssen unseren eigenen Markt stärken. Wir können einfach uns nicht nur abhängig machen von diesen Entscheidungen, die jetzt zum Beispiel von der Trump-Administration kommen. Sie müssen ihre eigene Souveränität aufbauen. Sie müssen ihr eigenes Gegengewicht aufbauen. Sie müssen mit anderen Staaten versuchen, mehr Geschäfte zu machen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns auf der anderen Seite auch nicht sozusagen, ja, dass wir verängstigt sind, sondern dass wir unseren eigenen Weg suchen. Und der heißt insbesondere der europäische Weg. Und ich glaube, wenn wir das überzeugender schaffen, wenn wir das kraftvoller schaffen, dann können wir übrigens auch die Volatilitäten, die wir durch die täglichen Maßnahmen zurzeit sehen, die können wir etwas besser abfedern.
Und Und wir haben ja auch Gegenreaktionen aus Europa, ganz im Sinne der Dialektik, wo Druck ist, ist auch Gegendruck. Und insofern haben wir doch die wahre Zeitenwende bei der Union jetzt erlebt, mit einem Kreditpaket, zwei Kreditpaketen, das eigentlich alle bisherigen Dimensionen sprengt, auch bislang alles gesprengt hat, was die Union im Wahlkampf versprochen hatte, muss man sagen. Friedrich Merz, vorher und nachher schauen wir uns auch mal kurz an.
Damit Sie sich bitte keine Illusionen machen. Wir werden an der Schuldenbremse des Grundgesetzes festhalten.
Die notwendigen Verteidigungsausgaben von den Beschränkungen der Schuldenbremse freigestellt werden. Whatever it takes.
Richtig oder falsch?
Ich glaube, dass das Paket, was vorgeschlagen ist, von der Höhe schon überraschend ist. Hätte ich nicht erwartet in der Höhe. Ich glaube, von der Zeichensetzung und von der Verkraftbarkeit ist es machbar. Das Entscheidende ist jetzt aber nicht das Paket. Das Entscheidende ist, dass dieses Paket begleitet wird von strukturellen Reformen in Deutschland und in Europa. Wenn das nicht kommt, wird der Kapitalmarkt dieses Paket als Strohfeuer bewerten und wir werden im Grunde genommen einen Rücksetzer sehen. Aber das Entscheidende ist, dass das Kapital, dass dieses Paket nicht alleine dasteht. Wenn wir es nicht schaffen, dieses Paket mit strukturellen Maßnahmen, die Reform der Wirtschaft zu einer langfristigen, zu einem langfristigen Wachstum und dass die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Unternehmen und europäischen Unternehmen gesteigert wird, dann verpufft dieses Paket. Und deswegen achte ich immer so darauf, dass es eben nicht nur um das Paket geht, sondern vielmehr um den zweiten Punkt, und das sind strukturelle Reformen in Deutschland.
Weiß Friedrich Merz das? Sie sind mit ihm in Kontakt, Sie sind mit seinem Team in Kontakt, er hat Sie auch vorher kontaktiert. Herr Seewing, was sagen Sie ihm zu diesem zweiten Punkt, der ja nirgendwo bislang verabredet ist mit dem potenziellen Koalitionspartner?
Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass er das weiß und dass Friedrich Merz das auch genauso sieht. Ich habe übrigens das Gefühl, wenn man die vier Seiten Sondierungen sieht, dass auch Änderungen, strukturelle Änderungen versucht werden zu erreichen. Aber ich gebe Ihnen recht, Herr Steingart, das hätte man deutlicher sagen müssen. Denn nochmal, ich glaube, wenn es nur bei diesem Schuldenpaket bleibt, dann haben wir nichts erreicht, bis auf mehr Schulden für die nächsten Generationen. Wir müssen die Strukturen ändern über die Bürokratie, Regulierung. Wir müssen mehr Arbeit incentivieren. Wir müssen die Energiepreise nach unten bringen, und zwar strukturell. Dafür müssen wir uns öffnen. Wir müssen meines Erachtens, wenn es um mehr Verteidigungsausgaben geht, es ist entscheidend, und ich bin kein Verteidigungsexperte, aber es ist für mich entscheidend, dass es nicht sozusagen nur in mehr Hardware geht, sondern dass es in Technologie geht. Die Amerikaner sind deswegen in der Technologie so erfolgreich, weil fast die Hälfte der Verteidigungsausgaben der letzten Jahre in Hochtechnologie gegangen ist. Das ist im Grunde genommen das Geheimnis des amerikanischen Erfolges. Und genau das müssen wir auch schaffen.
Der Studie, die Sie heute herausgegeben haben, nicht Sie als Person, sondern das Deutsche Bank Research Institute, lese ich auch, die Zahl 2% Wachstum sind nötig, um überhaupt unseren Sozialstaat wie bisher finanzieren zu können ohne Einschnitte. Von den 2% Wachstum sind wir ziemlich weit entfernt. Sie sagen, das Paket könnte das auslösen, aber nicht alleine.
Genau, das Paket kann uns sicherlich zukünftig auf über 1% gehen. Ich glaube, das Potenzialwachstum muss auf 2%. Übrigens habe ich die 2% schon auf Ihrem alten Schiff genannt. Leider hat mich keiner erhört, dass wir schon vor 3 Jahren hätten an unseren strukturellen Voraussetzungen arbeiten müssen.
Was wir nicht getan haben.
Was wir nicht getan haben, weil wir es uns nicht getraut haben. Und jetzt lassen Sie uns zur Altersversorgung kommen. Ich bin der festen Überzeugung, wir müssen ehrlicher zur Bevölkerung sein. Wir werden uns diese Rente in 10 Jahren nicht mehr erlauben können. Und jeder, der sich in 10 Jahren auf die Rente verlässt, wird enttäuscht sein. Sie wird nämlich weniger sein als das, was wir heute erwarten. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir um überhaupt die Rente stabil zu halten, in ein Wirtschaftswachstum von 2% kommen. Aber wir müssen insgesamt am Kapitalmarkt ganz anders agieren und wir müssen unsere Einstellung zum Kapitalmarkt ändern. Das hat was mit Regulierung zu tun. Das hat was mit Offenheit zu tun. Das hat auch was mit Änderung zu tun. Ich will das gar nicht für mich reklamieren. Ich finde, mein Kollege Stefan Leitner hat gestern, glaube ich, in der Frankfurter Allgemeinen einen wirklich guten Vorschlag gemacht.
Und zwar?
Den haben wir auch schon mal vorher besprochen, dass für jedes neugeborene Kind in Deutschland direkt 4.000 Euro in eine Rentenversicherung, und zwar in eine kapitalmarktbasierte Rentenversicherung, einbezahlt wird. Das ist aus der Vergangenheit, wenn Sie andere Länder nehmen, wird daraus nach einer normalen Arbeitsleistung 370.000 Euro, 400.000 Euro. Sie haben einen enormen Anteil des Rentenproblems damit gelöst.
Sie haben einen krassen Satz in dieser Studie, den wir uns abschließend nochmal anschauen. Da wollte ich Sie fragen, dieser Satz: Eine wirtschaftliche Stagnation bedroht die Stabilität unserer liberalen Gesellschaftsordnung. Was, Herr Sewing, ist damit gemeint?
Ja, müssen Sie jetzt David Volkerts Landau fragen, der mit Robin Winkler meines Erachtens diese wirklich tolle Studie geschrieben hat. Aber ich möchte mich überhaupt nicht verstecken. Ich unterschreibe den Satz 1:1. Ich versuche es mal anders zu übersetzen. Ich glaube, wenn wir in den nächsten 4 Jahren das Land nicht auf Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit trimmen und wir kommen zur nächsten Bundestagswahl, wird weder die SPD noch die CDU die größte Partei und die stärkste Partei in Deutschland sein. Und das müssen wir verhindern.
Und das verhindern wir durch eine Wachstumspolitik, die jetzt die Stunde der Zeit erkennt.
Ja, genau. Und dass wir auch wieder einen Optimismus, eine Stärke, Investitionen in Deutschland generieren. Ich habe eben mal gesagt, wie die Ausländer auf uns schauen, Mikro gut, Makro schlecht. Die fragen sich übrigens noch eine andere Frage, sagen, wenn ihr wieder investiert, kommen wir auch. Und damit wird automatisch natürlich Wachstum von außen auch nach Deutschland und nach Europa eingeführt. Und ich glaube, Wachstum wird auf Dauer Wohlstand bedeuten. Und Wohlstand wird meines Erachtens die liberale Stabilität in Deutschland garantieren.
Und wenn das nicht passiert, sagen Sie, 2029 liegt die AfD vorne.
Das befürchte ich. Und ich glaube, ich liege da gar nicht so alleine. Es gibt viele auch aus der Politik, und damit meine ich aus der Mitte der Politik, aus den demokratischen Parteien, die das befürchten. Und deswegen ist es jetzt an der Zeit. Wir haben die Chance. Und ich finde, Herr Steingart, wir alle, gerade wir als Wirtschaftsführer, sind jetzt auch gefordert, mitzumachen. Und auch wenn uns alles nicht zu 100% gefällt, Optimismus auszustrahlen, sagen, wir gehen mit, wir machen das mit, wir legen uns quer, wir arbeiten gern dafür. Es gibt für mich, egal wo ich auf der Welt bin, ich bin immer glücklich, nach Deutschland zurückzukommen. Und jetzt müssen wir mal was zurückgeben.
Vielen Dank, Christian Sewing, für dieses Gespräch.
Danke.
Vielen Dank.
Wie gesagt, das Interview in voller Länge können zahlende Pioneer schon durch den Link in den Shownotes dieses Podcasts hören. Also seien Sie dabei, kommen Sie an Bord und werden Sie Pioneer. Wir freuen uns auf Sie. Wir kommen zu Ihnen und bringen Journalismus und Unterhaltung im Doppelpack mit. Celebrating Democracy. Wir wollen die Demokratie nämlich feiern auf 10 Bühnen in 10 Städten. Unter anderem in Düsseldorf, Erfurt, Essen, Berlin. München ist schon ausverkauft. Wir kommen mit dem Klartext-Expressbus in Ihre Stadt. Immer mit dabei Gabor Steingart, Jörg Thaddäus, Alev Doan und ich. Los geht's am 26. März in Köln. Bestseller-Autor Frank Schätzing und Schauspieler Jan-Josef Liefers sind die prominenten Gäste an diesem Abend und sprechen mit uns und mit Ihnen über Freiheit und über Kreativität. In Frankfurt am Main am 28. April werde ich Sigmar Gabriel auf der Bühne begrüßen und mit ihm über die Weltlage sprechen. Celebrating Democracy, präsentiert von der Brost Stiftung. Alle Infos und Tickets finden Sie in den Shownotes. Wir sehen uns ganz bald.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da reden alle über die enormen Alkoholzölle auf Champagner und Wein aus der EU, die Donald Trump plant. Alle Details dazu hat meine Kollegin in New York, Börsenreporterin Anne Schwedt. Guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Chelsea. Ja, es geht weiter im Zollpoker von Trump. Und zwar hat er angekündigt, einen 200-prozentigen Zoll auf alkoholische Getränke aus Frankreich und anderen europäischen Ländern zu erheben. Diese Drohung ist die Reaktion auf die Entscheidung der EU, einen Einfuhrzoll von 50% auf amerikanischen Whisky wieder einzuführen. Auf Social Media erklärte Trump, dass die EU eine der feindseligsten und missbräuchlichsten Steuer- und Zollbehörden der Welt sei. Die Europäische Kommission hatte zuvor angekündigt, als Vergeltung für US-Zölle auf Stahl und Aluminium ab April Gegenzölle auf US-Produkte im Wert von 26 Milliarden Euro einzuführen. Diese Drohungen führten nicht nur zu massiven Aktienverlusten bei europäischen Alkoholherstellern, sondern ließen auch die US-Märkte wieder deutlich im Minus schließen. Also wieder mal eine Lose-Lose-Situation, wie ich finde, Chelsea.
Ja, wir sind gespannt, was am Ende daraus wird. Und Anne, du hast auch noch in die Bücher der US-Kosmetikkette Ulta Beauty geschaut. Sag uns, wie geht es dem Unternehmen?
Ja, nicht so gut. Chelsea, Ulta Beauty erwartet im laufenden Jahr nur ein Umsatzwachstum von 0-1%, was sogar unter der sehr pessimistischen Schätzung von 1,2% der Analysten lag. Und das, obwohl das Unternehmen im abgelaufenen Quartal die Gewinnerwartungen übertreffen konnte und der Umsatz um 1,5% stieg und damit auch mehr als erwartet. Ulta Beauty nennt als Gründe für die schwache Prognose die unsichere Verbrauchernachfrage, eine steigende Konkurrenz im Beauty-Markt und interne Herausforderungen, die Investitionen erfordern. 2025 wird deshalb als Übergangsjahr betrachtet. Trotz der Herausforderungen reagierten die Anleger ganz optimistisch auf die Zahlen und schickten die Ulta Beauty-Aktie nachbörslich um 6,5% nach oben.
Und was, Chelsea, geht eigentlich gar nicht?
Dass irgendwo da oben in den Weiten des Alls Astronauten festsitzen und das seit mehreren Monaten und es dauert immer länger und länger. Es könnte ein Hollywood-Film werden mit dem Titel Die Weltraum-Odyssee der gestrandeten Astronauten. Und die Hauptakteure sind Sonny Williams und Butch Wilmore, das US-amerikanische Astronautenduo. Aktuell ist es noch ihre bittere Realität. Doch wie kam es dazu? Anfang Juni letzten Jahres sind sie mit der neuen Starliner-Kapsel von Boeing zur Weltraumstation ISS gestartet. Ursprünglich war ein Aufenthalt von nur 8 Tagen geplant, aber aufgrund technischer Probleme wurde nichts aus der Rückkehr. Seitdem sitzen sie da oben fest in der Schwerelosigkeit. Das sind jetzt schon mehr als 9 Monate. Immer wieder wurden Rettungsaktionen angekündigt und immer wieder verschiebt sich die lang ersehnte Rückkehr zur Erde. Und langsam wird's ungemütlich. Denn neben Langeweile und drohender Lagerkollerstimmung gibt es da auch noch was anderes, die gesundheitlichen Folgen. Ohne Schwerkraft schrumpfen Muskeln und Knochen trotz täglichem Training. Die Strahlenbelastung im All ist auch etwa 50 Mal höher als auf der Erde. Eigentlich sollte gestern die Rettung nahen. Elon Musk hatte angekündigt, die Astronauten mit einer SpaceX-Sonde runterzuholen. Doch dann hieß es Mission aborted. Ein Problem mit der Hydraulik. Die SpaceX-Sonde hob nicht einmal vom Boden ab. Heute soll ein neuer Versuch gestartet werden. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen.
Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht?
Dass sich 2 bekannte Politiker optisch so ähnlich sind, dass sie ständig verwechselt werden. Die Rede ist von Verteidigungsminister Boris Pistorius und Ex-CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet. Selbst dem Personal des Verteidigungsministeriums passiert das. Laschet wurde für Pistorius gehalten, wie er im Funke-Podcast Meine schwerste Entscheidung erzählt.
Werden Sie eigentlich noch oft mit Boris Pistorius verwechselt?
Ständig.
Erzählen Sie uns bitte die letzte Szene.
Ständig. Und wir wohnen ja auch noch gegenüber quasi.
Hier in Berlin?
In einer bestimmten Straße in Berlin. Bei ihm war plötzlich mal, ich fahre ja morgens immer mit dem E-Scooter zum Bundestag.
Okay, das tut er nicht als Verteidigungsminister im Moment.
Und dann war riesen Aufruhr im Ministerium, dass die Polizei da angerufen hat, das müssen Sie ihm jetzt sagen, der Minister kann nicht mit dem E-Scooter durch die Gegend fahren. Und es war gar nicht er, sondern ich.
Boris Pistorius darf als Minister nämlich nicht eigenständig zum Bundestag fahren. Der Personenschutz muss immer dabei sein. Als dann aber Fotos von Armin Laschet auf einem E-Roller im Netz veröffentlicht wurden, hat das Ministerium die beiden Politiker verwechselt und Pistorius ermahnt, obwohl er mit dem Auto gefahren wurde. Aber ja, es gibt viele Gemeinsamkeiten und zwar nicht nur optisch. Beide Männer sind 64, beide sind Spitzenpolitiker ihrer jeweiligen Parteien, beide haben eine gewisse bodenständige Ausstrahlung und beide waren schon mit der Kanzlerfrage beschäftigt. Laschet wollte es werden, ist aber gescheitert und Pistorius wurde schon öfter als potenzieller SPD-Kanzlerkandidat gehandelt. Seine Beliebtheitswerte sind hoch in der Bevölkerung. Fast als wären sie Zwillinge. Was sie natürlich nicht sind, aber die Verwechslung fällt den beiden immer wieder auf. Und zwischen beiden ist jetzt sogar ein kleiner Running Gag entstanden.
Mir ist das früher nie aufgefallen. Also er ist ja schon lange in der Politik. Und er hat mir aber erzählt, ihm ist das immer schon mal passiert, dass, wenn er in Nordrhein-Westfalen war, man gesagt hat, können wir ein Selfie machen, Herr Laschet? Das war dann er. Heute geht das genau umgekehrt. Heute ist er natürlich in vielem präsenter. Bei der Münchner Sicherheitskonferenz hat ein Soldat vor dem Aufzug zu mir gesagt, guten Morgen, Herr Minister. Ich habe gesagt, ich bin nicht Ihr Minister.
Noch eine Gemeinsamkeit zwischen den beiden. Beide haben offenbar Humor. Und das kann ja in Zeiten wie diesen, gerade in der Politik, nicht schaden. Armin Laschet und Boris Pistorius, das politische Doppel des Bundestags. Ich wünsche Ihnen jetzt einen klarsichtigen Start in diesen neuen Tag. Ich bin Chelsea Speaker und am Montag hören Sie Gabor Steingart hier wieder. Same time, same place.